Deutschlandfunk Kultur im Gespräch.
Und da begrüßt sie ganz herzlich Katrin Heise am Mikrofon. Schönen guten Tag wünsche ich Ihnen. Wenn der Verfassungsschutz von zunehmender Radikalisierung in unserer Gesellschaft spricht, dann bedeutet das, dass mein Gast immer mehr Arbeit bekommt. Mein Gast, das ist Thomas Mücke. Er kümmert sich nämlich mit der Organisation Violence Prevention Network, also Gewaltpräventionsnetzwerk, um Jugendliche und um junge Erwachsene, die sich ja zu radikalisieren drohen, entweder in Richtung Rechtsextremismus, aber auch in Richtung Islamismus oder sich schon radikalisiert haben. Thomas Mücke wird uns von seiner Arbeit berichten und von den Zahlen, wie sie sich tatsächlich entwickeln, wie man dem Ganzen vorbeugen kann. Das wird er gleich alles tun, wenn der Berliner Straßenverkehr es zulässt, hat er das Studio demnächst erreicht. Sie hören das Gespräch hier im Deutschlandfunk Kultur und wir sind sozusagen live dabei, wie mein Gast Thomas Mücke das Studio betritt. Ich grüße Sie schon mal von Ferne recht herzlich. Vor 15 Jahren haben Sie das Violence Prevention Network mitgegründet. Damals waren Sie zu sechst. Schönen guten Morgen, Herr Mücke.
Guten Morgen.
Jetzt sitzen Sie sogar. Damals waren Sie zu sechst. Inzwischen kümmern sich 120 Leute um Jugendliche, die in rechtsextreme Szene oder Szenen abzurutschen drohen oder aber auch, die sich vom islamischen Extremismus fasziniert fühlen. Verläuft so ein Gespräch, das sind ja totale Gegensätze, denkt man erstmal, ne? Jugendliche, die in den Rechtsextremismus oder Jugendliche, die in den Islamismus ja damit dem sich zugeneigt fühlen. Verläuft ein Gespräch anfangs eigentlich ähnlich, egal ob jemand in die eine oder in die andere Richtung fanatisiert ist?
Ja, natürlich, weil natürlich in beiden Szenen es so ist, dass diese Menschen sehr misstrauisch sind zu der Gesellschaft und zu der Erwachsenengeneration und natürlich erstmal versuchen muss, ein Vertrauen, eine Arbeitsbeziehung herzustellen. Und die Gemeinsamkeit ist ja auch, sie leben ein geschlossenes Weltbild und man muss sie animieren, wieder selbstständig Fragen zu stellen und eigene Gedanken zu entwickeln.
Das finde ich, insgesamt hatte ich mich das gefragt, denn diejenigen, die mit Ihnen reden, diejenigen von Ihrer Organisation, diejenigen von den verschiedenen Programmen, gehören ja immer zu dem System, was die Jugendlichen eigentlich anfangen abzulehnen.
Ja, aber wenn man sich mal anschaut, was waren die Gründe der Radikalisierung gewesen bei den Menschen, dann war das sehr oft eine Zeit gewesen, in dem kaum jemand mit ihnen gesprochen hatte. Sie waren in irgendwelchen persönlichen Krisen gewesen und manche sagen, eigentlich wäre es egal gewesen, wer mich angesprochen hätte, hätte ich Anerkennung bekommen, wäre ich wahrgenommen worden, kann ich mit jemandem reden, dann hätte jeder kommen können. Und das ist ja auch das, was wir machen. Wir zeigen ja Interesse für die Person erstmal. Wir machen sie neugierig auf uns. Und dann kann man doch durchaus erstaunlicherweise feststellen, dass doch eine ganze Reihe von Menschen gesprächsbereit sind.
Das heißt, mangelndes Selbstbewusstsein, Demütigung, vielleicht auch liebloses Elternhaus oder so spielen tatsächlich eine große Rolle auf dem Weg.
Also es gibt vor der Radikalisierung immer einen Schmerz. Und manchmal ist es auch nur eine temporäre Krise, der Tod eines engen Familienangehörigen zum Beispiel. Und die extremistische Szene versteht es, emotionale Probleme, die Menschen haben, für ihre Zwecke zu instrumentalisieren, zu missbrauchen. Sie bedient scheinbar erstmal die emotionalen Bedürfnisse und setzt dann die Ideologie drauf. Das ist ja der große Missbrauch, der hier an jungen Menschen betrieben wird.
Aber ich meine, mit so einer Demütigung beispielsweise, so kann man sehr vieles ja auch entschuldigen so im Nachhinein. Das kann ja auch, ja, ich weiß nicht, sie versuchen auf jeden Fall am Anfang erstmal eine Bewusstmachung.
Ja, entschuldigen, also wir müssen ja versuchen zu erklären, warum ist die Szene attraktiv. Und wir müssen uns auch überlegen, was kann man eigentlich tun, bevor die Menschen in eine extremistische Szene reingehen. Gibt es da Möglichkeiten der Prävention, das überhaupt zu verhindern, bevor die Extremisten kommen, versuchen sie dann halt in irgendeiner Art und Weise auch abzufangen. Und auch für die Arbeiten hier spielt das eine Rolle. Wir können zwar nachher in der Arbeit dafür Sorge tragen, dass die Menschen von der Ideologie auf Distanz gehen, aber wir müssen uns ja auch anschauen, welche Probleme und welche Konflikte haben überhaupt dazu geführt, ihr habt, dass in diese Szene angesprochen worden sind und sich manchmal sogar zu Taten haben hinreißen lassen, dass sie nach einigen Monaten auch dann eventuell in ein Kampfgebiet ausgereist sind. Und es gibt natürlich auch gerade im jungen Alter das Problem, dass Menschen auch leicht beeinflussbar sind und da sind charismatische Personen drin in der Szene und sie sich dann sehr schnell auch missbrauchen lassen. Ich hatte mal einmal einen Fall gehabt, da war ein 17-jähriges deutsches Mädchen gewesen, deren Vater war gestorben gewesen, haben gleichaltrige Zwölfjährige ihr angeboten, über Gott zu reden, und sie hat gar nicht gemerkt gehabt, dass sie in die salafistische Szene hineingekommen ist und wäre beinahe ausgereist.
Also sie hat wahrgenommen, jemand interessiert sich für mich.
Jemand interessiert sich für mich, und die Trauer über den verstorbenen Vater, dass jemand das auffangen kann. Das war das Einstiegstor gewesen. Sie hat überhaupt nicht vorgehabt, in irgendeine Ideologie hineinzutreten, sondern es war der Schmerz gewesen über den Tod, und das hat die Szene gemerkt gehabt und hat natürlich die Jenseitsgedanken dann versucht, mit ihr zu diskutieren.
Und wer von Ihrer Seite ist ihr entgegengetreten? Musste das eine bestimmte Person sein, die sich mit dem Islam auskennt? Oder wie versuchen Sie da Anknüpfungspunkte zuerst zu finden?
Also erstmal war es wichtig gewesen, dass aus dem sozialen Umfeld, das heißt ja ein Vertrauenslehrer, gemerkt hat, eine Wesensveränderung des jungen Mädchens, und uns Gott sei Dank schnell Bescheid gesagt hat. Und dann sind wir innerhalb von Stunden da vor Ort.
Innerhalb von Stunden?
Von Stunden. Das muss sehr schnell alles gehen. Und dann haben wir dann auch festgestellt, ich habe tatsächlich, es lag eine konkrete Ausreisegefahr auch vor. Und dann ist es eigentlich jetzt erstmal nicht so wichtig, welchen Hintergrund man selber hat. Mhm. Wir gucken uns das im Einzelfall immer an, wer wird langfristig mit der Person arbeiten, sondern wir haben ja eine pädagogische Grundhaltung, und die ist erstmal den Menschen zugewandt und versuchen überhaupt erstmal eine Arbeitsbeziehung, eine Vertrauensbeziehung aufzubauen. Aber es ist eine aufsuchende Tätigkeit. Die Menschen kommen ja nicht zu uns und klopfen an die Beratungstür und sagen, ich...
Das heißt, die sind vielleicht noch gar nicht so weit.
Die sind noch gar nicht so weit, sondern es ist ein offensiver, ein aufsuchender Charakter. Und das kann man so ähnlich vergleichen wie mit Streetwork-Arbeit.
Was ist Ihr Ziel? Was wollen Sie bei der Person erreichen?
Also das wichtigste Ziel ist ja erstmal gerade bei jungen Menschen halt so, es geht ja um die Kindeswohlgefährdung, dass der junge Mensch nicht in eine Situation gerät, wo er sich selber schädigt und schadet, und vor allen Dingen auch dann, wenn es um extreme Handlungen geht, zum Beispiel Ausreise in Kampfgebiet, ja auch viele andere Menschen auch gefährdet werden und deren Leib und Gesundheit ja dann in Gefahr ist. Also dass keiner zu Schaden kommt, ist erstmal das allerwichtigste Ziel. Und dann ist natürlich, dass wir natürlich wollen, dass junge Menschen eine selbstbestimmte eigene Persönlichkeit entwickeln können und sich nicht von irgendwelchen extremistischen Fängern instrumentalisieren lassen. Und jede Zeit in der extremistischen Zeit ist für den jungen Mensch letztendlich eine verlorene Zeit, was sein Leben sehr einschränken wird.
Das heißt, Sie versuchen das Hinterfragen. Also die sollen nicht mehr so daran glauben, was ihnen da so gepredigt wird, oft jetzt von rechter oder islamistischer Seite, sondern sie sollen hinterfragen.
Ja, also diese Systeme, die extremistischen Systeme, sind ja sehr stark gehorsamsorientiert und auf Loyalität aufgebaut. Und die Menschen verlieren ja langsam auch die Fähigkeit eines eigenständigen Denkens, sondern sie folgen dem ja nur. Also im Beispiel mal jetzt der religiös begründeten Extremismus-Szene. Die jungen Menschen werden ja erstmal von der Gesellschaft entfremdet, indem man sagt, das ist nicht dein Staat, in dem du hier lebst. Hier gelten nicht Gottes Gesetze. Und damit merkt man zum Beispiel im schulischen Bereich, die schulischen Leistungen gehen sofort runter bei diesen betroffenen
Personen.
Weil
sie unwichtig sind.
Weil es unwichtig ist. Und die zweite Entfremdung ist, dass man sagt halt so, überzeugt deine Eltern von unserer Sichtweise, und wenn nicht, dann gehören sie zu den Kuvas. Das heißt, sie sind dann eigentlich Feindbild. Und damit werden sie von den Eltern entfremdet. Und dann sollen sie von ihren ganzen Sportvereinen, sozialen Freundschaften trennen. Und letztendlich haben sie gar keinen anderen mehr als die Ansprechperson der extremistischen Szene und werden immer abhängiger. Das ist wie eine Sekte. Und da gibt es ein festes Regelwerk. Es wird nicht mehr nachgefragt, warum ist dieses Regelwerk da, sondern es geht einfach nur darum, dass man in irgendeiner Art und Weise folgt.
Violence Prevention Network, so ein paar Einblicke von Thomas Mücke haben wir jetzt hier schon bekommen. Und wo fängt denn, Herr Mücke, bei Ihnen eine radikale Gesinnung an, Radikalisierung, wo fängt die an?
Na, sie fängt dann an, wenn man nicht mehr andere Sichtweisen zulässt, wenn man sagt, man hat ein geschlossenes Konzept, eine Ideologie, wo es darum geht, wir wollen eine geschlossene Gemeinschaft haben, und alles, was anders ist und was anders denkt, das gehört nicht dazu. Und diese Ablehnung von Pluralismus, von Demokratie, einer Gruppe zu folgen, und vor allen Dingen die Ablehnung von Menschen- und Freiheitsrechten, das ist immer das, was diese extremistischen Szenen alle gemeinsam haben. Und wenn Menschen einfach nur folgen und nicht mehr selbstständig denken, dann ist die große Gefahr da, dass jetzt hier eine Radikalisierung eintreten kann, die ja schrittweise passiert. Ja. Ne? Also es ist ja so, die jungen Menschen kommen ja nicht mit einer Ideologie hinein, die wird ihnen ja Stück für Stück näher gebracht, und sie nehmen es einfach an, ohne zu hinterfragen, und dann ist eines Tages ein sehr geschlossenes Weltbild da, was auf jeden Fall die Folge hat, dass man das System, in dem man hier lebt, eigentlich grundsätzlich ablehnt.
Gucken wir uns mal den jungen Thomas Mücke selber an. Haben Sie mal Radikalismus bzw. so dogmatisches Denken, wie Sie es beschreiben, am eigenen Leib erfahren? Also so, dass Sie nachvollziehen können, was da passiert? Also auch selber nachvollziehen können, was da passiert?
Ja, also ich habe das schon nochmal in einem Schulsystem auch nochmal erfahren, wo natürlich auch durchaus es noch auch Lehrer gab, die sehr autoritäre Denkweisen gehabt haben.
Sie sind 58 geboren.
Genau, und ich hatte selbst ja auch einen Religionsunterricht gehabt, wo das ja auch von mir erwartet worden ist. Man muss das annehmen, was Gott gewollt ist und darf keine Fragen, also Fragen stellen war damals schon etwas gewesen, was nicht gerne gesehen worden ist. Deswegen bekam ich im Religionsunterricht im Betragen auch immer eine 5, weil ich Fragen gestellt habe.
Also Sie waren jemand, der hinterfragte von alleine.
Schon mal Fragen gestellt habe und das war sehr deutlich gewesen, dass das nicht gern gesehen worden ist. Und es wurde immer mit der Gottgefälligkeit gearbeitet, mit der Angst gearbeitet, ob ich alles richtig mache. Und ein eigenständiges Denken gab es da nicht. Also ich konnte damals das eigentlich wiederfinden, was heute auch in diesen extremistischen Szenen da ist. Ich weiß, dass Religionsunterricht heute ganz anders läuft. Die Kirche hat sich natürlich Gott sei Dank weiterentwickelt. Aber in der Zeit, wie ich sie damals erlebt habe, gab es für mich eigentlich nur den Punkt, wo ich merkte, hier wird mir Denken aufgedrückt, was ich nicht möchte, was ich nicht hinterfragen kann, nicht hinterfragen darf, und davon gehe ich dann auch schnell wieder weg.
Das wie alt waren Sie da, als Sie das gemacht
haben? Ich bin mit 16 Jahren aus der Kirche aus dem Grunde ausgetreten, ja.
Mit 16 Jahren? Wie haben, also ich nehme ja mal an, dass Ihre Eltern eigentlich es gerne religiös gehabt hätten. Wie haben die reagiert oder hat Sie irgendjemand gestärkt bei diesem selbstständigen
Nein,
Schritt?
Nein, der Weg ist alleine und eigenständig gelaufen und das läuft immer, das muss man auch wissen, als junger Mensch ist es natürlich so, dass man jeden Schritt, den man eigenständig entscheidet, immer von der Erwachsenenwelt auch kritisch betrachtet wird. Das gehört dazu. Das war bei mir auch so gewesen, aber es war mein Recht gewesen, darüber selbst entscheiden zu können und dabei habe ich keine Unterstützung gehabt, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich mache hier das Richtige und das sehe ich auch heute noch so.
Das ist ja eigentlich das, was Sie in den Jugendlichen, die Sie jetzt, mit denen Sie arbeiten, genau stärken wollen, ne?
Ja.
Die eigene Entscheidung über das eigene Denken überhaupt wieder zu aktivieren, das Hinterfragen anzufangen. Wenn Sie sagen, also Sie haben sich da dann selbstständig irgendwie da gelöst, würde ich denken, also Politikinteresse, Sozialinteresse war bei Ihnen schon da, dieses ganze...
Ja, wir hatten einen sehr politischen Freundeskreis gehabt. Das war auch eine Zeit gewesen, wo man viel auch über politische, gesellschaftliche Zusammenhänge diskutiert hatten. Und das ist ein Alter gewesen, wo man natürlich auch insgesamt hinterfragt, was ist gerade los. Und natürlich immer seine unterschiedliche Sichtweisen anhören muss und seinen eigenen Weg auch gehen muss. Ich bin auch manchmal auch einen anderen Weg gegangen als meine Freunde, auch das gehört dazu. Aber für mich war es wichtig gewesen, dass ich selbst immer gucken konnte und für mich schauen konnte, was kann ich für mich vertreten, was ist richtig und was ist falsch. Und das muss ich sagen, das ist eine Situation, die ich mir damals erlauben konnte und die es heute anscheinend manchen Menschen etwas schwerer fällt.
Sie sind... sehr früh in die Jugendarbeit. Damals war ja die Zeit, wo so aufsuchende Jugendarbeit, Sie hatten das Stichwort, glaube ich, eben schon gesagt, wo aufsuchende Jugendarbeit, Streetworking begonnen hat. Da waren die Gruppen, die man da, Sie sind in die Jugendarbeit gegangen, weil das Ihr Interesse war, mit jungen Menschen zu arbeiten.
Ja.
Und haben das quasi auch mitprägen können, also diese Art der Veränderung, aufsuchende Jugendarbeit zu betreiben.
Ja, das habe ich dann damals mitentwickelt gehabt, aber eigentlich mehr aus dem Zufall geschuldet gewesen, weil ich ja damals mit jungen Menschen zu tun hatte, wo ich mitbekommen habe, dass sie im Norden von Berlin Opfer von rechtsextremer Gewalt geworden sind. Und ich habe dann erstmal mit diesen jungen Menschen gearbeitet. Das war Opferarbeit gewesen. Und die haben dann eines Tages dann zu mir gesagt, ja, diejenigen, die uns heute zusammenschlagen und die in diesen rechtsextremen Gruppen drin sind und die den Norden von Berlin unsicher machen, mit denen saßen wir früher auf der Grundschulbank und wir verstehen nicht, was da los ist. Und ihr seid doch Sozialarbeiter und könnt ihr nicht mal mit denen Kontakt aufnehmen?
Ach so.
Und so kam der Auftrag von betroffenen Jugendlichen an mich. Ich hatte kein Wissen über Herangehensweisen in einer Arbeit mit rechtsextremen Szenen. Ich habe dann mitbekommen, dass es überhaupt gar kein Konzept gibt, mit dieser Szene zu arbeiten. Und habe dann angefangen, 1989 das selbstständig zu machen. Und versucht gehabt, mit dieser sehr gewalttätigen Szene am Anfang in Kontakt zu treten.
Wie haben Sie das gemacht? Also wie haben Sie da das Gespräch gesucht?
Wir haben sie lange Zeit erstmal beobachtet. Aber das ist mit dem Beobachten immer so eine Sache. Wir beobachten sie, der Staatsschutz hat sie auch beobachtet. Wir haben den Staatsschutz beobachtet, weil wir nicht wussten, dass es der Staatsschutz ist. Und man schreibt sich gegenseitig die Autonummern auf. Und irgendwann war klar gewesen, diese Form an sie heranzutreten funktioniert nicht. Und wir haben dann über einen Zeitungsartikel die Telefonnummer meiner Einrichtung angegeben, in der Hoffnung, vielleicht melden die sich dann. Mhm. Und das taten sie auch, aber der Zeitungsartikel erschien zufälligerweise am 20.04.1989, das war der 100. Geburtstag von Adolf Hitler gewesen, und es gab einen Anruf, der hieß heute Abend um 22 Uhr im Lesserpark alleine kommen. Und dann ist dann die Entscheidung, macht man das oder macht man das nicht? Denn man weiß, wenn man in die Dunkelheit in diesen Park reingeht, man trifft dann auf eine größere Anzahl von Menschen, die wahrscheinlich auch alkoholisiert sind in dem Moment, und man muss alleine kommen. Wir haben dann immer gesagt, ja, wir machen das, es ist eine historische Chance.
Wir, das ist?
Das Team von uns. Und dann
das war
die
Gangway damals?
Damals noch nicht, nein, das war bei uns noch damals.
Gangway ist ein Streetworking.
Ja, Gangway kam erst danach. Und wir haben dann, dann hieß es dann, mach du es, blonde Haare, blaue Augen, vielleicht hast du noch die beste Möglichkeit, dass du da ins Gespräch kommst. Und dann fiel die Entscheidung auf mich. Und damals gab es noch keine Absicherungssysteme. Es hieß dann, wenn ich in 2 Stunden nicht zurück bin, dann muss die Polizei geholt werden. Und dann bin ich dann hingegangen, habe mich dann danach ausgerichtet, nach dem Gekröle, das was zu hören gewesen war. Und plötzlich stand ich da vor den Leuten, 20 vor mir, ein paar Leute hinter mir, damit ich auch nicht mehr weggehen konnte. Das war erstmal ein bedrohlicher Kreis gewesen.
Sie hatten Angst, oder?
Nein.
Warum nicht?
Nein, das weiß ich nicht, warum ich da keine Angst hatte.
Klingt für mich sehr ängstlich.
Ich musste mit der Situation irgendwie umgehen. Und die erste Frage, die sie gleich hatten, war, ihr wissen, warum trägst du nicht einen Aufkleber? Ich bin stolz, ein Deutscher zu sein. Und meine Antwort war gleich gewesen, dass ich das nicht tue und nicht getan habe und auch nicht werden tue. Und habe ihnen erklärt, warum ich solche Aufkleber für mich nicht möchte. Und diese ehrliche Antwort auf die Frage, die sie halt haben, hat sie anscheinend doch überrascht. Und dann habe ich sie, ohne zu bewerten, gefragt, warum tragt ihr solche Aufkleber? Und so kam er plötzlich ins Gespräch rein, das mehrere Stunden lang ging an dieser Nacht.
Und dann war man im Kontakt?
Dann war man in Kontakt und wir haben 3 Jahre lang mit ihm gearbeitet und haben auch die unterschiedlichen Szenen, die es damals gab, zusammengebracht gehabt und haben erstmal dafür Sorge getragen gehabt, dass es keine Gewalt mehr im Bezirk gibt. Aber diese Menschen sind ja heute älter geworden.
Verfolgen Sie die noch? Also ich meine, sie sind immer noch?
Die sind tätig als Sozialarbeiter, als Paketzusteller, selbstständig gemacht mit der Baufirma, also sind in einem ganz normalen bürgerlichen Leben drin. Und rückblickend sagen sie halt so, wenn es damals nicht passiert wäre, dann wäre ihr Lebensverlauf ein anderer geworden.
Der Anfang von Arbeit mit Extremen, mit in dem Fall rechtsextremen Jugendlichen. Thomas Mücke hier im Studio. 2007 kam die Arbeit mit den religiös motivierten oder extremen Jugendlichen langsam dazu. Sie haben eben geschildert, wie es überhaupt losging. Da waren es eben Skinheads, da waren es rechtsradikale Jugendliche, Herr Mücke. Und Sie haben eins gesagt, die haben Sie gefragt, warum tragen Sie diesen Sticker nicht? Und Sie haben dann mit Gegenfragen begonnen. Sie haben sich erklärt und dann eine Gegenfrage gestellt. Das ist mir so in der Beschreibung Ihrer Arbeit überhaupt aufgefallen. Es geht wenig darum, so Argumente dagegen, also dagegen zu argumentieren, gegen die momentane, das Denken der Jugendlichen, sondern sie fragen. Oder wie kommen Sie da?
Ja, mit Fragen kann man ja Denken anregen. Und ich neige immer dazu, dass man nicht einfach immer sofort mit Gegenargumenten oder Gegennarrativen kommt. Denn dann hat man selber diesen absoluten Wahrheitsanspruch. Und es geht ja darum, genau diesen absoluten Wahrheitsanspruch nicht zu haben, sondern dass Menschen sich mit unterschiedlichen Sichtweisen auseinandersetzen. Und hier muss man auch aufpassen. Auch der Sozialarbeiter, die Sozialarbeiterin hat ja eine Attraktivität für den jungen Menschen. Also ich möchte ja auch, dass er die Fähigkeit hat, nicht einfach das anzunehmen, was ich sage, sondern dass er auch durchaus eine andere Meinung als ich vertreten kann. Und dazu gehört es einfach, dass ich ihn versuche, immer wieder auch zum eigenen Denken anzuregen. Und das ist das Instrument der Frage. Mit Fragen, durch Fragen denkt man nach. Also wenn mir zum Beispiel ein junger Mensch im Vollzugsanstalt nicht die Hand geben wollte, weil er gesagt hat, ich bin ein Christ und Christen darf ich nicht die Hand geben. Da rege ich mich jetzt nicht besonders auf, sondern ich frage mal nach, warum darfst du den Christen keine Hand geben? Das steht bei uns so im Koran. Und dann meinte ich dann, aber woher weißt du denn jetzt, dass ich ein Christ bin? Und er ganz erstaunt und sagt, du bist kein Christ? Nein, ich bin Atheist. Also er hat erst die Hoffnung gehabt, dass ich vielleicht konvertiert sei. Und dann ging er erstmal einen Schritt zurück. Und dann war natürlich aber auch der Punkt gewesen, was ein Atheist spricht mit mir, warum eigentlich? Und ich stellte die nächste Frage, sag mal, und trotzdem, warum darfst du den Christen nicht die Hand geben? Das steht bei uns so drinne und mit Christen und Juden dürfen wir nicht befreundet sein. Und dann habe ich gefragt, aber warum war denn dann dein Prophet mit einer Jüdin verheiratet? Und mit der Frage kam er gar nicht klar. Er hat das erst bezweifelt, ob das überhaupt so sein würde. Aber erst durch das Fragen hat er sich damit weiter beschäftigt gehabt und musste dann versuchen, dann die Widersprüchlichkeiten, erstmal, die aufgedeckt worden sind, auch zu diskutieren und zu klären. Und so bin ich dann drin im Gespräch. Aber es geht immer darum, Zweifel zu sehen und nicht gleich eine Antwort zu geben.
Sie haben eben gesagt, also das zum Beispiel ist jetzt im Gefängnis gewesen. Sie arbeiten sehr viel im Gefängnis. Weil, das sind dann Menschen, die ja aufgrund ihrer Radikalisierung wahrscheinlich dort sind. Es gibt aber auch sehr viele Menschen, ich habe irgendwo diesen Spruch gelesen, ein Extremist geht ins Gefängnis, fünf kommen raus. Es gibt viele, die dort sich radikalisieren. Wie geht das vor sich? Aus Perspektivlosigkeit?
Naja, jemand, der inhaftiert ist, hat ja das Gefühl, dass er im Leben irgendwie gescheitert ist. Und dann gibt es dann diejenigen, die diese Ideologien sich tragen und versuchen natürlich Anhängerschaft zu gewinnen. Also jemand, der Extremist ist und davon überzeugt ist, dessen Aufgabe ist es, immer neue Anhänger zu rekrutieren. Mhm. Und da ist natürlich die Ansprechszene im Vollzug relativ leicht für sie, weil er kann dann denen erklären, weil wir hier im falschen Staat sind, weil wir hier zu viele Flüchtlinge haben oder weil das hier kein islamischer Staat ist oder weil Muslime weltweit verfolgt sind. Deswegen sitzt du jetzt hier auch in dieser Anstalt drinne. Und das macht ihn natürlich, es ist für ihn eine leichte Erklärung für einen gescheiterten Lebensverlauf, jetzt irgendwas hineinsetzen zu können. Ja, ich bin nicht dafür verantwortlich,
ich bin gar nicht schuld, ich bin
sondern
gar nicht
es ist die Gesellschaft. Ja. Und dann besteht die Gefahr, die Leute sind ja auch immer persönlich zugewandt, die Gefahr, dass man dann in diese Ideologie hineingeraten kann.
Wer ruft Sie dann eigentlich, wenn jemand im Gefängnis ist? Ist das, sind die jungen Leute, sprechen die dann freiwillig mit Ihnen oder ist das quasi Auflage?
Nein, also Auflage ist es. Es ist nicht die, wir gehen die übrigens selber in den Zellen auch besuchen. Wir wissen ja ungefähr, welcher Personenkreis in Frage kommt. Bestimmte Straftatbestände weisen ja auch darauf hin und machen ihnen dieses Angebot, dieses Gesprächsangebot. Mhm. Und das sind halt diejenigen Menschen, die noch in diesem extremistischen Denken oder der extremistischen Szene drin sind und noch gar nicht wissen und noch gar nicht entschieden haben, dass sie aussteigen wollen. Aber wir versuchen dann mit ihnen ins Gespräch zu kommen, Zweifel zu sehen und tatsächlich ist es doch in einer Versuchsanstalt, wenn man hier arbeitet mit denen, die Chancen sehr gut, sie auch da wieder rauszukriegen. Die Vollzugsanstalt ist ja eine Vollzugsstrafe, ist ja auch eine Denkpause und wenn man die nutzt, dann kann man Menschen auch von ihrem bisherigen Weg durchaus neue Wege beschreiten lassen. Das schaffen sie aber nicht alleine.
Das schaffen sie nicht alleine, sondern brauchen eben jemanden, der ihnen da bei diesem Denkprozess und bei diesem Hinterfragensprozess auch hilft. Aber vor allem brauchen sie dann ja auch eine Perspektive, wenn sie rauskommen. Jetzt stelle ich mir vor, jemand, der so eine radikale Karriere hinter sich hat, vielleicht sogar IS-Rückkehrer ist, auch mit solchen haben sie es ja zu tun. Welche Perspektive können sie ihm denn realistischerweise oder ihr realistischerweise, zu welcher Perspektive verhelfen? Das heißt ja Arbeitsplatz, Wohnen.
Also bis jetzt ist es eigentlich so, dass wir bei den IS-Rückkehrern es gut geschafft haben, dass sie sich von ihrer Ideologie distanzieren und versuchen neu zu denken. Teilweise sind sie sogar auch sehr emotional wütend auf die salafistische Szene, was ihr Einstiegstor gewesen war. Aber dann ist immer das Problem, die sind zwar weg von diesem extremistischen Denken, aber sind noch nicht Teil dieser Gesellschaft. Und wenn sie rauskommen, werden sie es nicht alleine schaffen.
Und diese Gesellschaft lehnt sie ja auch ab.
Lehnt sie auch ab, sie wollen sie auch nicht. Und wenn es bekannt wird, teilweise werden sie auch durch die Medien wieder bekannt und haben dann, wenn irgendjemand darüber geschrieben hat, mit Foto und so weiter, auch den zugesagten Ausbildungsplatz wieder verloren. Das heißt, sie brauchen auf jeden Fall eine sozialarbeiterische Begleitung, der ihnen hilft, dass sie in diese Gesellschaft auch wieder sozial integriert werden. Und das ist ein sehr, sehr anstrengender Prozess und der dauert auch eine Zeit lang. Und sie müssen ohnehin erst auch wieder mal gesellschaftsfähig gemacht werden, weil sie ja in diesem Kokon ihrer Szene gelebt haben, haben die Angst, auf die Straße zu gehen, wissen nicht, wie man neue Kontakte wiederherstellen kann. Und wir sind dann in einer sehr intensiven Betreuungszeit am Anfang. Das kostet schon so 20 Stunden manchmal in der Woche.
Und das kostet natürlich entsprechend viel Geld. Also ist da eigentlich die finanzielle Ausstattung da? Denn was Sie sagen, basiert auf Vertrauen und Beziehungsarbeit.
Also wir sind seit 2014 ganz gut ausgestattet. Seit 2014 wird in den Bundesländern und es gibt auch im Bundesdeutschland die Bundesprogramme, gibt es eine ganze Reihe von jetzt ausgebauten Beratungsstellen. Das war vor 2014 nicht der Fall und hatte ja auch zur Folge gehabt, dass so viele Menschen ausreisen konnten. Es gab überhaupt gar keine Strukturen, die das hätten verhindern können. Mittlerweile können wir ganz gut arbeiten.
Das heißt, Sie können auch langfristig arbeiten?
Langfristig nicht. Die Verträge sind immer auf ein Jahr begrenzt. Und man weiß nicht, wie es weitergeht. Und ich kann nur hoffen, dass man die Strukturen, die man jetzt geschaffen hat, und das sind Strukturen, die wir in der Nachkriegszeit eigentlich noch nie gehabt haben, dass man die jetzt stabilisiert, damit wir, wenn es wieder zu solchen Problemen kommt, nicht wieder erst reagieren und zusehen müssen, wie viele Menschen erstmal in der extremistischen Szene hineingefallen sind.
Hoffnung von Thomas Mücke aufgrund seiner Erfahrung in Intervention und Prävention bei Radikalisierung. Deradikalisierung ist mühsam, das haben wir jetzt gehört, braucht viel Zeit, viel Geld, besser, es kommt erst gar nicht so weit. Also Prävention und Aufklärung, das ist auch eins der Hauptfelder des Violence Prevention Network von Thomas Mücke. Denn Sie gehen in Schulen, Herr Mücke. Was schlägt Ihnen da entgegen? Misstrauen, Langeweile, Interesse von Schülerseite?
Nein, die Schülerseite ist immer eigentlich sehr interessiert, weil es ja auch um ihre Fragen geht. Also ist Islam und Demokratie vereinbar zum Beispiel, wenn man in den Bereichen diskutiert mit denen? Und weil sie hier auch sehr oft mit authentischen Menschen sprechen.
Denn was für Teams gehen in die Klassen?
Das sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die die Lebenswelten dieser Jugendlichen gut kennen. Ne? Und das ist eine pädagogische Ansprechweise und damit haben Sie schon das Gefühl, Sie sprechen mit jemandem, der auch kompetent ist in dem Thema. Also wenn jemand sich für Religionsfragen interessiert, dann muss ich auch Wissen haben über das Thema. Sonst kann ich nicht mit denen diskutieren. Dann haben Sie viele Fragen. Wenn Sie merken, ich darf hier meine Fragen stellen, dann sind viele Diskussionen halt auch da.
Womit beginnen Sie denn womit wird so eine Stunde begonnen? Also wenn da jetzt wir sprechen hier von, im Moment, Sie sind Berliner, also bleiben wir mal in Berlin, obwohl Ihre Organisation auch bundesweit arbeitet, verschiedene Stellen in anderen Bundesländern auch hat. Aber Sie kommen in so eine Klasse in meinetwegen Berlin-Wedding und das Team besteht dann schon aus einer beispielsweise Muslima und einem jüdischen Mitarbeiter? Oder
genau, es können ganz gemischte Teams auch sein. Also wenn wir zum Beispiel zum Thema Nahostkonflikt reden, was ja immer ein sehr heißes Thema ist, dann ist es für Sie erstmal sehr verwunderlich, wie kann jemand mit israelischen Wurzeln und jemand mit arabischen Wurzeln zu diesen, wie können die beiden überhaupt gemeinsam zu diesem Thema mit uns arbeiten? Das verwundert die erstmal, dass das überhaupt funktioniert. Aber wie gesagt, wir kennen ja die emotionalen Lebenswelten, in denen diese Jugendlichen drin sind und was sie zu Hause zu hören bekommen haben, wie Meinungen sich herausgebildet haben. Und es ist auch der Mut, an schwierigen Themenbereichen ranzugehen.
Und reden die Jugendlichen dann voreinander auf, wenn zum Beispiel bisher die Mädchen sich eigentlich innerlich empört haben über das Betragen oder die Männlichkeitsrollen, das Männlichkeitsgehabe ihrer Mütter? Wird das dann offen angesprochen in solchen Diskussionsprozessen?
Nein, also in geschlechtsgemischten Gruppen muss man natürlich dann mal aufpassen, ne? Deswegen bieten wir ja auch hier durchaus auch Workshops nur für Mädchen halt an, wo Mädchen also untereinander, sie haben nochmal andere Themen, die sie halt reinbringen können, wenn sie auch unter sich sind. Das ist ja sehr wichtig, dass wir hier auch so diese Angebote auch machen. Aber wichtig ist es auch so, dass wir dem jungen Menschen auch immer wieder zeigen, es gibt immer Versuche, euch in irgendeiner Art und Weise zu beeinflussen, zu instrumentalisieren. Und wir zeigen auch auf, in welcher Art und Weise Extremisten sie rekrutieren, sie ansprechen und dass sie da resistenter sind, dass sie nicht einfach sofort dem folgen, sondern dass sie sagen, hab Acht, meint der Mensch, der am Anfang so freundlich zu mir ist, meint das wirklich in mein Interesse? Und dazu muss man auch die Beeinflussungsstrategien der extremistischen Szene kennen und das machen wir auch, indem wir das ist ein Extremismus entzaubern, indem wir das mit den Jugendlichen bearbeiten und mit Lebensgeschichten arbeiten, mit Geschichten von Menschen, was da passiert ist, wie sie sich entwickelt haben und wir merken hier, dass die Schüler und Schülerinnen ganz großes Interesse haben, zu diesen Fragestellungen zu diskutieren. Manche wollen auch mehr Wissen haben über ihre Religion, weil sie fühlen sich zwar, dass sie religiöse Wurzeln haben, aber sie haben wenig Wissen drüber, weil wenn sie ihre Eltern fragen, kommt nicht viel. Der Papa ist Handwerker, hat aus Styropor eine Moschee gebaut und mehr weiß er auch nicht. In der Moschee haben sie nicht immer die Antworten bekommen, die sie gerne gehabt hätten. Und dann gibt es plötzlich Gleichaltrige, die dann sagen zu ihnen, du willst was darüber wissen, komm zu unserem Gesprächskreis. Und dann sind das genau die Möglichkeiten der Extremisten, dass sie auf diese religionsunkundigen Menschen zugreifen können.
Das ist doch aber etwas, was Sie, aber eigentlich unsere ganze Gesellschaft zum Verzweifeln bringen muss, dass Jugendliche, die Fragen haben, dass extremistische Verbände, seien sie rechtsradikal oder aber eben religiös, eher offenbar das Händchen dafür haben, diese Jugendlichen abzuholen, als das Schulsystem, als das Elternhaus, als der Sportverein, was weiß ich, die Jugendgruppe. Ja. Wie kommt das?
Ich glaube, manchmal hat es damit zu tun, dass wir nicht immer in diesen Themen drinne sind und nicht mitreden können. Und ich mache es mal so, also als ich 2007 angefangen habe, hat mich einer gefragt gehabt, der inhaftiert gewesen war, ob ich ihm den Koran beibringen kann. Er interessiert sich dafür. Und ich habe dann gesagt, willst du das wirklich? Ich bin Atheist. Und er meinte, ja, ich vertraue dir. Aber ich musste mich hineinarbeiten. Und egal, was die Fragestellungen von jungen Menschen sind, das sind andere, die man sonst im Schulunterricht hat. Ich muss mich hineinarbeiten. Ich habe mich auch seit vielen Jahren mit dem Thema Islam beschäftigt und auseinandergesetzt. Werde es auch noch die nächsten Jahre tun. Aber dieses Wissen, was junge Menschen interessiert, damit ich mit ihnen mitdiskutieren kann, da muss ich auch ein Stück arbeiten dran.
Da sind wir gleich beim nächsten Angebot, was Sie machen, nämlich für Multiplikatoren. Es kommen auch ganz viele Sozialarbeiter, Lehrer, Erzieherinnen, Lehrerinnen zu Ihnen und lassen sich weiterbilden.
Ja, sich weiterbilden und natürlich, was für uns sehr wichtig ist, ist immer so, dass alle Menschen, die mit Jugendlichen zu tun haben, berufsbedingt in irgendeiner Art und Weise, dass sie sensibel werden, Frühwarnzeichen von extremistischen Entwicklungen von Jugendlichen rechtzeitig zu erkennen und dass sie das Netzwerk nutzen.
Hm. Welche sind denn das, die Frühwarnzeichen?
Ja, zum Beispiel, dass man merkt, dass sich plötzlich das Wesen eines Kindes von heute auf morgen verändert, dass es gar nicht mehr dialogbereit ist, dass solche Sätze kommen, Muslime werden weltweit verfolgt oder ähnliche Sachen. Also es gibt für jede Ideologie immer bestimmte Schlüsselsätze, die da sind. Und dass, wenn sie da einen Moment haben, wo sie merken, hier ist was passiert, dass sie schnellstens wissen, es gibt diese Ansprechberatungsstellen. Und wie gesagt, wir kommen in sehr schneller Zeit, damit auch schnell Hilfe gegeben werden kann.
Manchmal ist es ja gerade, dass das Eltern plötzlich merken, Mensch, der Jugendliche, der gerade eben noch ständig Drogen genommen hat, nimmt plötzlich gar keine mehr und betet den ganzen Tag.
Oder ja, wenn man plötzlich solche Ritualen sehr eng verfällt, das ist ein Hinweissignal, es ist noch nicht wirklich der Beleg, dass da wirklich was ist. Das muss man dann in konkreten Gesprächen sehen. Aber gerade Eltern kriegen das ja sehr oft mit. Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu meinem Kind und das passiert dann in kurzer Zeit. Und Eltern wussten lange nicht, wohin sie sich hinwenden könnten, wenn ihre Kinder entgleiten.
Sagen Sie doch einmal, wo man sich dann hinwenden kann.
Also für Eltern gibt es die zentrale Hotline der Arbeitsstelle Radikalisierung vom Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Und das ist unter dieser zentralen Telefonnummer wird man sofort dann weitergereicht an einer zuständigen Beratungsstelle hier in Deutschland. Und die rufen dann sofort zurück und schauen noch sofort am gleichen Tag nach, wie man die Situation einschätzen kann. Wir haben deswegen so schnell das Verfahren, weil die extremistische Szene es geschafft hat, auch innerhalb von kurzer Zeit Menschen dazu zu verführen, plötzlich im Flugzeug einzusteigen und dann ein Kampfgebiet auszureisen. Deswegen reagieren wir sehr schnell, weil es geht ja auch um das Leben einer Person.
Thomas Mücke ist in der Extremismusarbeit seit Jahren sehr verankert mit der Organisation Violence Prevention Network. Herr Mücke, jetzt gerade wird ja diskutiert, also wir hatten eben schon die IS-Rückkehrer beispielsweise, mit denen Sie Erfahrung haben. Gerade wird diskutiert darüber, IS-Kämpfer, die in Gefangenenlagern sitzen, ob Deutschland die zurücknehmen soll. Wie stehen Sie zu so einer Frage? Weil das wäre ja letztlich auch ein Klientel, was dann irgendwie wieder eingegliedert werden müsste oder erstmal bestraft, aber...
Also das Klientel muss natürlich erstmal, also die Gruppe muss natürlich erstmal zur Verantwortung gezogen werden für die Verbrechen, die begangen worden sind, was nachgewiesen werden kann. Und natürlich sind diese Menschen auch wieder integrierbar in die Gesellschaft. Aber wir haben auch eine Verantwortung. Wir haben es ja zugelassen, in Europa, in Deutschland ist es ja passiert, dass Terrorismus exportiert worden ist. Auch wenn keine Regierung es gewollt hatte, ist es passiert, dass von diesem Boden aus Krieg ausgegangen ist. Und dafür haben wir eine Verantwortung. Das sind Menschen, die hier aus dieser Gesellschaft gekommen sind. Und wir haben eine zweite Verantwortung. Diese Menschen haben Kinder, die dort da sind. Die jungen Frauen, manchmal 2 bis 3 Kinder. Die haben letzte Woche wieder einen Todesfall gehört, gehabt, eines gestorbenen Babys dort im Lager. Diese Kinder haben in keinster Weise eine Verantwortung für das, was ihre Mütter da getan haben. Und wir müssen dafür Sorge tragen, dass diese Kinder schnellstens aus dieser Situation herauskommen können und dass sie in einer sicheren Umgebung wieder aufwachsen können.
Sagt Thomas Mücke vom Violence Prevention Network. Sie arbeiten bundesweit. Wir haben übrigens auch die Hotline jetzt noch rausgesucht für alle, die da irgendwie auch Fragen oder Vermutungen haben. 0911 9434343 steht auch auf unserer Homepage ein Link dahin. Ich bedanke mich ganz herzlich, Herr Mücke, für Ihr Kommen hier. Gerne. In unser Gespräch.